Anfang 2000. Da hatte ich ihn endlich. Und ich habe mich so gefreut. Ich habe das Geld, glaube ich, dafür damals, ich glaube sogar von meinen Eltern geschenkt bekommen. Das Ding war auch eigentlich gar nicht mal so teuer. Für damalige Verhältnisse wahrscheinlich schon, aber umgerechnet, glaube ich, 50 Euro hat er gekostet. Der Euro Season Pass. Und der galt für alle Six Flags Parks in Europa. Nicht, dass ich damals irgendwie die Möglichkeit gehabt hätte, erstmal das zu nutzen. Aber das Wichtigste war eigentlich erstmal für mich, ich konnte den Moviepark oder die Movie World so oft, wie ich wollte, benutzen. Und das habe ich auch gemacht. Jahreskarten, wir haben ja schon mal ein Thema gemacht hier über die Vorteile von Jahreskarten, was man so mit Jahreskarten alles machen kann. Aber ich habe das noch nicht so ganz verdaut und verarbeitet und möchte das aber jetzt mit dieser Folge machen, was das Phantasialand nach Corona mit dem Ende, dem offiziellen Ende der Pandemie gemacht hat. Und damit erstmal herzlich willkommen zu How to Freizeitpark, dem Business-Podcast für Freizeitschaffende. Mein Name ist Stefan Burian, ich bin selbstständiger Berater für die Bereiche Operations, HR und Guest Experience und ich bin da draußen mit dem Podcast unterwegs und auch auf Instagram @howtofreizeitpark oder auch auf meiner Webseite www.stefanburian.com findest du weitere Informationen über meine Dienstleistungen und Trainings, die ich anbiete. Und ja, stellen wir uns mal eingangs die Frage, lohnt sich eine Jahreskarte überhaupt noch? Und wenn ja, für wen? Wir wollen also nochmal ganz kritisch und differenziert auf die Jahreskarten und auch auf ihre Schattenseiten gucken. Denn natürlich haben Jahreskarten ganz viele Vorteile. Das habe ich in der einen Folge schon ausgiebig besprochen. Den Link zu der Folge findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Man muss aber auch halt ganz kritisch sagen, dass Jahreskarten auch unglaublich viele Nachteile bringen. Und hier muss man halt, jetzt kommt die differenzierte Sichtweise, schauen, in welchen Rahmen eine Jahreskarte auf welche Attraktion angewandt wird. Der Europapark, auch der Moviepark damals, hatte, glaube ich, auch verschiedenste Modelle. Das Phantasialand auf jeden Fall, dass man irgendwann von einer Standardjahreskarte abgewichen ist und man hat verschiedene Modelle von Jahreskarten rausgebracht. Ich glaube, sogar Disneyland Paris waren somit unter die ersten, die verschiedene Abstufungen mit verschiedenen Preisen rausgebracht haben. Das heißt also, man konnte nur noch an bestimmten Tagen und nicht nur jeden Tag, man konnte nur eine bestimmte Anzahl an Tagen in einem Jahr in den Park gehen oder man konnte vielleicht auch nur irgendwie bestimmte Dinge nutzen mit dieser Jahreskarte und andere Sachen waren dann halt wiederum ausgeschlossen. Und das hatte natürlich einen riesengroßen Vorteil, dass man dadurch so ein bisschen das Produkt differenzieren konnte. Man konnte also ein Produkt aber für verschiedene Zielgruppen anbieten mit verschiedenen Preisstufen. An sich eine coole Idee. Bringt aber auch dann wieder das Problem mit, dass man ein Produkt hat, was halt vielschichtig ist. Dieses Produkt kann also unterschiedlicherweise angewandt werden. Vielleicht kauft dann jemand mal was Falsches oder möchte mit einem anderen Produkt was anderes nutzen. Dann kommt das halt zu Missverständnissen. Würde ich jetzt mal aber, ohne dass ich jetzt wirklich Erfahrungswerte habe, mal einschätzen, dass das vielleicht nicht so häufig vorkommt. Differenzierte Sichtweise. Tja, wie gehen wir damit jetzt um? Ich glaube, wir sollten erstmal überlegen, was hat das überhaupt für eine wirtschaftliche, für eine wirtschaftliche Auswirkung, wenn man Jahreskarten hat. Und hier kommen wir zum ersten Punkt, was immer mal wieder beklagt wird, aber auch eigentlich schon fast wieder Fakt ist. Wiederkehrende Besucher heißt weniger Ausgaben pro Besuch. Denn der Ticketpreis, der ist ja schon gelatzt, es wird kein Eintritt mehr gezahlt. Und in der Regel, gerade bei so Hardcore-Jahreskarten, kommt es eher dazu, dass man auch bedingt durch die Benefits, die man hat, also dass man 20-30% vielleicht sogar im Park irgendwo sparen kann, dass man halt weniger ausgibt als ein normal zahlender Gast. Das kann man jetzt halt so ein bisschen aufeinander wiegen. Bei einem großen Freizeitpark wie der Europapark oder das Phantasialand kann das tatsächlich schon kritisch sein, wenn die Leute nicht den vollen Preis für Dinge zahlen. Mit diesem Rabatt möchte man dieses ganze Thema so ein bisschen aufgreifen. Man sagt also, okay, die zahlen zwar keinen Eintritt mehr und geben in der Regel auch schon weniger aus im Park, heißt aber mit den 30% sage ich, hey, komm, gib doch aber wenigstens da nochmal ein bisschen was aus, damit ich irgendwas habe, wenn ich dir eine Jahreskarte verkaufe. Das heißt also, die haben diesen Umsatz eines Tagesgastes theoretisch gesehen nur einmal im Jahr und danach spenden die immer mal wieder hier und da vielleicht so ein paar Euro. Wenn man das jetzt aber mal immer wieder hochrechnet im Vergleich zu den zahlenden Tagesgästen, die wir haben, schrumpfen dadurch unsere Einnahmen im Verhältnis und wir haben dann halt einen sinkenden Pro-Kopf-Umsatz, den wir dann verzeichnen können. Je nachdem, wie viele Jahreskarten wir tatsächlich verkaufen und raushauen. Wenn wir wenig davon haben, macht sich das wahrscheinlich nicht so bemerkbar, aber wenn das schon wirklich eine große Fangemeinde sein sollte, dann könnte das tatsächlich kritisch sein. Deswegen, das ist so das Problem, warum die Jahreskarten immer teurer werden. Die werden auch noch weiterhin teurer werden, wenn man nicht halt mit solchen Abstufungsmodellen arbeitet. Diese hohe Nutzungshäufigkeit so einer Jahreskarte senkt den Wert des einzelnen Besuchs. Na, wenn man jetzt also 20 Mal den Park besucht hat mit einer Jahreskarte, dann könnt ihr euch runterrechnen, vielleicht haben die beim ersten Mal die Jahreskarte gezahlt, dann haben sie am ersten Mal auch dann vielleicht groß gegessen und groß eingekauft und diese Einnahmen, die sinken dann immer weiter bei 20 Besuchen. Das heißt also, da sieht man dann eher so eine abflachende Kurve und das, wenn man das durchschnittlich rechnet, dann rechnet sich das irgendwie nicht mehr. Da versucht man damit Maßnahmen gegenzusteuern. Man fängt dann plötzlich aus, irgendwelche Coupons oder Goodies rauszuhauen und sagt, hey, pass auf, kauf das, dann kriegst du vielleicht noch was. Und dann fängt man an, rumzueiern um seine Systematik und überlegt dann, oh, tue ich meinen Secondaries, also meinen Zweitumsätzen im Park damit eigentlich noch gut? Und auch so ein bisschen das Problem natürlich bei der wirtschaftlichen Realität einer Jahreskarte ist dieses Flatrate-Problem, also ähnlich wie bei einem All-You-Can-Eat. Je mehr ich esse, desto günstiger wird's, sagt man ja immer. So ist das aber auch. Ne? Je mehr ich einen Freizeitpark nutze, umso günstiger rechnet sich das dann im Vergleich auf die Häufigkeit der Nutzung. Was für mich als Endkonsument natürlich super gut ist, aber für den Park, für den Betreiber, für die Betreiberin nachher ja zu Umsatzverlusten führen kann. Eine andere Sache, und da kommen wir jetzt vielleicht zum Thema Phantasialand, als die ihre Jahreskarte abgeschafft haben, gab es natürlich einen riesen Shitstorm und es gibt immer noch Fans, die heute wirklich, wirklich nachhaltig über den Park, ja, wie soll ich sagen, enttäuscht sind. Ja, enttäuscht ist, glaube ich, das richtige Wort, denn der Park hat natürlich eine riesen Fangemeinde über Jahre immer gehabt und jetzt den Fans quasi so vor den Latz zu knallen, ist natürlich tragisch, aber auch da wirtschaftlich einfach sinnvoll, denn der Park hat ja eine geringe Kapazität im Vergleich zum Europapark zum Beispiel. Der Park ist klein, hat weniger Attraktion eigentlich nicht, aber auch da wieder im Vergleich zum Europapark wenige Kapazitätsfresser. Also es gibt eigentlich nur noch diese großen Hauptrides mit den Mikrothemenbereichen drumherum, aber die müssen ja auch irgendwie bespielt werden und das, was das Phantasialand jetzt richtig verstanden hat, ist, dass die Attraktionen am Ende des Tages nicht den Geld bringen, sondern halt auch alles andere drumherum. Deswegen gibt es so viel F&B im Park und wirklich gutes Essen. Also es wird ja jetzt just in diesem Moment ja noch ein neues Restaurant für Familien in Woostown gebaut, beziehungsweise im Fantasy-Bereich. Also die haben verstanden, da liegt der Rubel begraben. Aber die Tagesgäste, die planen bewusst, die zahlen den vollen Preis. Das heißt also, im Ende des Tages, jeder vollzahlender Gast hat einen höheren Wert. Wenn ich jetzt dazwischen meine Jahreskartenbesitzer reinstreue, dann sinkt dieser Wert. Jahreskartenbesucher sind auch spontan in der Regel, die sind schwer vorherzusehen. Es gibt diese Vorbuchungsmöglichkeiten, einige Parks sagen jetzt, ihr müsst euch zwingend anmelden, dann kann man das wenigstens kapazitätstechnisch steuern, aber auch da beim Phantasialand, jeden Platz, den man für einen Jahreskartenbesucher auch vorab blockt, weil man muss diese ja auch irgendwie blocken. Ne? Also man sagt dann irgendwie, keine Ahnung, jeden Tag blocken wir 100 Tickets von unseren, keine Ahnung, jetzt eine gelogene Zahl, 15.000 Tickets, die wir am Tag verkaufen können. Und das sind dann unsere Jahreskartenbesucher. Das heißt, da verschenke ich eigentlich schon in der Kapazitätssteuerung das Geld. Ja, das ist jetzt drastisch formuliert, aber am Ende des Tages gibt sich das nachher so in den Umsätzen und in den Statistiken dann wieder. Und bei hoher Auslastung, gerade bei spontanen Besuchen, hätten wir das Problem von Überfüllung, schlechterem Gästeerlebnis, Druck auf Personal und Infrastruktur. Also ohne Voranmeldung ist sowas kaum planbar. Und diese Slotte oder diese Kapazitätsslots, die man dann einführt, nur für solche Jahreskartenbesitzer, sind danach quasi ein rechnerisches Risiko, was man jeden Tag mit einplant. Aber hier, wie gesagt, das Phantasialand hat eigentlich aus meiner Sicht eigentlich nur aus diesem Grund diesen Schritt gewagt, weil die Vollzahler bringen erstmal A, das Geld, B, die verbringen einfach mehr Zeit im Park, also je länger die drin sind, desto mehr haben die Möglichkeit, was zu nutzen und auch zu konsumieren und Punkt. So sieht's aus. Also ich hoffe da draußen, wenn jetzt Fans zuhören sollten, dass ihr nicht vor Wut am Kochen seid, denn ich kann das wirklich aus der Fansicht total verstehen, dass man darüber enttäuscht ist, böse ist, dass man sagt, ich besuche diesen Park nie wieder, das war das letzte Mal, dass ich da war. Auf der anderen Seite muss man aber auch immer natürlich kritisch in Frage stellen, warum zum Beispiel gewisse Parks nicht so einen Zuwachs an strategischer Ausrichtung haben und eher sich auf ja, Umsatzvolumen, Besuchervolumen konzentrieren. Das kann man natürlich machen, aber das muss ja beides zusammen stetisch wachsen. Und das sehen wir halt in kleineren Parks, die ich jetzt nicht namentlich nennen möchte, die zwar immer noch zumindest das Jahreskartengeschäft gut umsetzen, aber ich der Meinung bin, ohne jetzt den Jahreskartenbesitzern was vorwerfen zu wollen, dass die aber vielleicht auch so ein bisschen daran schuld sind, dass gewisse Parks sich nicht weiterentwickeln können, weil einfach die Anzahl an Jahreskarten so extremst hoch ist. Aber das ist jetzt eine reine Mutmaßung. Ich mag mich vielleicht auch irren, aber man sieht das bei so mittelgroßen Parks. Irgendwann muss der Schritt kommen, dass man vielleicht da den Preis drastisch anhebt, dass man vielleicht auch irgendwie gegensteuert, um halt den Normalzahler reinzuholen, damit man auch langfristig mehr Umsätze generiert, um die wieder in den Park zu pumpen. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz den Bogen schließen möchte oder schließen kann. Die Jahreskarte ist keine generische Lösung, keine allgemeine Lösung. Das ist also wirklich super individuell. Für jeden Freizeitpark gilt eigentlich eine komplett andere Situation für die Jahreskarte, denn man muss das Regionale und Lokale begutachten, die eigene Kapazität, die man hat. Wenn man einen Park hat, der eigentlich immer unter Kapazität läuft, dann sind Jahreskarten rein damit. Ja, dann kriegt ihr auf jeden Fall zumindest eure Zahlen im Sinne von Besucher pro Jahr. Aber ob ihr damit die Umsätze kriegt, ja, das ist wie gesagt halt super duper kritisch. Das mit der Kommunikation hatte ich ja gerade schon gesagt, die Community-Bindung versus wirtschaftlicher Druck. Wenn man also jetzt gerade ins Phantasialand schaut, dieses Problem ist halt passiert. Man hat das leider auch meiner Meinung nach vom Phantasialand aus nicht gut kommuniziert, auch sehr spät. Man hätte schon von vornherein mit Vorlauf sagen müssen, hey Leute, passt mal auf. Die Jahreskarte ist jetzt schon seit 2 Monaten von der Webseite runter. Das ist der Grund. Das hat man leider nicht getan. Man hätte eigentlich beides gleichzeitig machen sollen, um den Leuten da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Der Shitstorm wäre so oder so gekommen, aber so hätte man nicht diesen dicken Bombdrop gehabt und hätte die Leute darauf vorbereiten können, dass sie vielleicht auch ihre Jahreskarte nochmal nutzen oder nochmal verabschieden oder man einfach nochmal mitnimmt auf die Reise, auch wenn man sie jetzt gar nicht mehr auf der Reise haben möchte. Ja, ich merke gerade selber, dass meine Argumentation da nicht haltbar ist. Also, was lernen wir jetzt daraus? Also, Jahreskarte kann hilfreich sein für Stammkundschaft aus deiner Region, niedrige Auslastungstage, wenn du also sagst, du hast vielleicht ein Jahreskartenmodell, was eher positiv auf deine Befüllung im Park sich auswirkt oder halt auch für Mundpropaganda und Loyalität, wenn du also eine Community hast, die aufgebaut wird. Es kann aber auch hier bei Übernutzung einfach dazu führen, dass dein Freizeitpark am Ende des Tages ja wirtschaftlich keine Probleme bekommen wird, aber Löcher werden in deine Statistiken gerissen. Gäste, die da sind, die kennen sich zwar aus, aber kaufen halt auch nichts mehr und die verdrängen halt die zahlenden Gäste an Spitzentagen. Das wäre so am Ende eigentlich festzuhalten. Wie gesagt, kein One-Size-Fits-All-Modell. Für große Parks oft mehr Risiko als Nutzen, für kleinere Parks eher ein mögliches Werkzeug, was strategisch klug eingesetzt werden sollte. Und es lohnt sich auch nicht für jeden, um das nochmal zusammenzufassen, weder für Gäste noch für Parks. Es kann natürlich sein, dass wenn man jetzt feststellt, Disneyland Paris, wenn ich 2-mal da gewesen bin und kaufe mir jetzt vielleicht für 500 Euro so eine Jahreskarte, kann aber dadurch vielleicht in Hotels sparen und so. Das sind wieder so langfristige Entscheidungen, wo ich sogar als zahlender Besucher, der vielleicht auch nur mal kurz für eine gewisse Zeit da Zeit verbringen würde, wenn mir das Geld spart, klar, dann nutze ich das gerne. Aber auch, gut, Disney Paris, die verdienen so viel. Ich glaube, die haben da kein Problem mit. Zukünftig, und das finde ich, das macht der Europapark eigentlich ganz gut, das sind diese Kontingente an Jahreskarten, die es gibt, dass man also nicht mehr unendlich viele Jahreskarten in Umlauf schmeißt, nicht, dass die das jetzt gemacht hätten, die Freizeitparks, aber halt, dass man das begrenzt und auch nur mit Voranmeldung und dass es halt auch Tage gibt, die komplett geblockt sind, die halt zum Beispiel nicht für JahreskartenbesitzerInnen irgendwie genutzt werden können, um da einfach den Vollzahler dann im Fokus zu haben, um da das Gästeerlebnis so hoch wie möglich zu drücken. Ich hoffe, du hast noch eine Jahreskarte da draußen für irgendeinen Freizeitpark. Ich habe tatsächlich zwei Jahreskarten in meiner Tasche, muss ich jetzt gerade feststellen. Nämlich einmal für die DASA, das ist die Arbeitsweltausstellung in Dortmund. Ein wunderschönes Museum, unbezahlte Werbung an dieser Stelle. Das hat sich einfach rechnerisch für mich mit der Familienjahreskarte so sehr gelohnt, dass ich gesagt habe, hey, das muss ich wahrnehmen. Und ich gebe aber auch nichts aus in dem Museum, weil die aber auch keine Secondaries haben. Also, liebe DASA, wenn ihr Zusatzverkäufe haben wollt, über den Shop würde ich mich freuen. Ich würde Merch kaufen. Und noch eine zweite Jahreskarte, das ist für die Gruger. Das ist die ehemalige Bundesgartenschau hier in meiner Heimatstadt Essen. Auch da ist das Geschäftsmodell wieder ein bisschen anders, weil es halt auch mehr oder weniger städtisch betrieben wird. Das ist nicht umsatzorientiert, das Unternehmen. Ähnlich wie bei dem Museum auch. Das wird halt auch vom Kulturministerium mitunter halt auch finanziert. Die haben halt keine Probleme damit. Die wollen einfach nur die Zahlen generieren und dann kommen die Leute rein und best case trinken sie mal einen Kaffee, und wenn sie es nicht machen, ist denen theoretisch auch egal. Also, long story short, one size fits all Modell ist es nicht. Vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Nicht vergessen, diese Folge zu kommentieren und bewerten und auch den Podcast zu abonnieren. Besten Dank und eine fantastische Zeit.